Ja, ich freue mich, dass ich das Wort Gottes austeilen darf. Es ist immer wieder ein Vorrecht, ein Privileg und gleichzeitig eine große Verantwortung. In der Apostelgeschichte Kapitel 14 befinden wir uns. Und ich möchte zuerst mal, dass wir die Landkarte noch mal uns anschauen. Da unten in Perge, sieht man das? Perge? Ja. Von Perge ist ja der Apostel Paulus und der Apostel Barnabas. Übrigens, da sind sie wirklich noch ein Team, sind sie zu zweit. Und beide sind Apostel. Den Barnabas, den vergessen wir sehr leicht, weil der später nicht mehr auftaucht in der Apostelgeschichte. Ja. Aber wir haben gesehen, Apostel wirst du dadurch, dass du gesandt wirst und dann auch im Namen des Herrn losgehst, um neue Gebiete, sage ich jetzt mal, zu erobern und Gemeinden zu gründen, Menschen zum Glauben an Jesus zu führen. Erst noch Stimme schmieren. Ihr merkt schon, ich kann mit der rechten Hand das Glas leider nicht mehr allein hochheben. Von meinem Tremor her funktioniert einfach nicht mehr. Aber ich glaube, ihr habt da Nachsicht. Die Strecke von Perge nach Antiochia, die ist ja zu Fuß marschiert, der Barnabas und der Paulus. Der Johannes Markus, der ist in Perge schon ausgestiegen. Das Ganze war ihm zu anstrengend. Ist auch irgendwo verständlich, denn die ganze Geschichte war für die Leute anstrengend. Deswegen möchte ich, dass wir die Karte uns einfach kurz so vor Augen führen. Die sind ungefähr 200 Kilometer gelaufen von Perge nach Antiochia in Pisidien. Die haben unterwegs wahrscheinlich kein Hotel gebucht. Ich weiß nicht, wie viele Kilometer die am Tag zurückgelegt haben. Das gab schon Straßen, nicht so schön glatt asphaltiert wie unsere, das dürfen wir uns nicht ganz vorstellen, aber es waren angelegte Straßen. Die Römer haben die für ihre Armeen angelegt gehabt. Und ja, da sind die halt Tagesmärsche marschiert. Paulus schreibt einmal im 2. Korintherbrief, glaube ich, so ein bisschen einen kleinen Einblick, was man so unterwegs erleben kann, überfallen werden von Räubern. Diese Gefahr bestand immer auf dem Weg. Wo hat Barnabas und Paulus in der Nacht geschlafen? Ich kann es euch wirklich nicht genau beantworten, aber ich glaube oft im Freien. Er schreibt es auch, sie kannten Kälte und Regen und all diese Umstände. Der Weg von Antiochia nach Ikonion oder Iconium auf Lateinisch betrug dann ungefähr 160 Kilometer. Und das bedeutet immer so die gleichen Verhältnisse, gleichen Gefahren, gleichen Schwierigkeiten. Der Weg von Antiochia nach Ikonion, wo wir uns heute dann aufhalten werden in dieser Stadt Ikonion. Es liegt auf über 1000 Meter Höhe, Ikonion. Also wenn du da auf dem Weg bist und im Freien übernachten musst, da ist selbst dann in dieser südlicheren Gegend kalt, richtig kalt. Übrigens ist es in Gegenden, in denen es sehr heiß ist. Ich habe das selber erlebt, als ich mit war ich 4 Wochen als Rucksacktourist mit noch 4 anderen Männern in Israel unterwegs und dann haben wir Sinai-Tour gemacht. Ich glaube 5 Tage oder so. Und am Tag, wenn es nichts aufhattest, dann bist praktisch wärst gestorben. So heiß. Aber in der Nacht haben wir auch natürlich im Freien geschlafen dort. So Matte halt einfach da auf den Sand gelegt, zwischen den Steinen und Felsen. Als junger Mann, da bist du ja noch viel leichtsinniger als dann später. Ne? Ich habe mir manchmal gedacht, was hätte da für Schlange rauskriechen können und was weiß ich alles, ja, die es ja dort gibt. Also, aber in der Nacht war es dann richtig kalt. Und zwar deswegen, weil halt keine Wolke am Himmel ist, die die Temperatur zurückhält. Und deswegen wird es sehr schnell kalt. Und Ähnliches hatte Paulus und Barnabas sicherlich vielfach erlebt. Warum der Johannes Markus als junger Mann, als Mitarbeiter, als Begleiter, warum der dann in Perge ausgestiegen ist, so ganz genau wissen wir es nicht, aber sicherlich einfach, weil es ihm zu viel war. Ja. Paulus lässt es später in seinem Brief schon auch mal durchblicken. Er war ja da, und natürlich war das dem Barnabas auch sehr unangenehm, weil Barnabas war der Onkel von dem Johannes Markus. Ja. Aber man muss einfach ein bisschen, ich hatte euch ja gezeigt, der Johannes Markus ist aufgewachsen in Jerusalem in einer Villa. Vielleicht hat es schon ein bisschen damit zu tun, der junge Mann war noch nicht so ganz an die harten Verhältnisse so einer Tour gewöhnt. Ja. Sein Vater, wissen wir nicht, ob der noch gelebt hat, genannt wird er nicht. Es wird immer nur seine Mutter genannt und er selbst. Aber er ist in wohlhabenden, wenn nicht reichen Verhältnissen aufgewachsen. Und das mag der Hintergrund sein, warum ihm das dann einfach auch erstmal überfordert hat. Er ist später noch, er ist gewachsen im Glauben, dieser Johannes Markus, das muss man ihm zugute halten, und war später ein guter Mitarbeiter, vor allem des Apostels Petrus in Rom. Das wissen wir von den Kirchenvätern, ist uns das überliefert und hat dort in Rom den Petrus übersetzt ins wahrscheinlich griechische, lateinische, ja, je nachdem. Und Markus hat dann schließlich auch das Markus-Evangelium geschrieben und zusammengestellt. So, das einfach jetzt landen wir in Ikonion, in Antiochia, hat Barnabas und Paulus ja Gemeinde gegründet, haben dann natürlich sehr schnell wieder Krach gekriegt dort, sind verfolgt worden, haben dann den Staub von ihren Füßen geschüttelt. Ja, das ist auch, steht extra so dort. Manchmal müssen wir einfach auch den Staub von unseren Füßen schütteln, wenn Menschen einfach bewusst ablehnend uns gegenüber sind, wegen Jesus Christus. Wir müssen nicht zwangsläufig an jedem Menschen festhalten. Ja. Wenn jemand richtig ablehnend ist, dann lass dich auch innerlich davon Gott führen. Das war sicherlich ein geistlicher Akt, dass die ihren Staub von den Füßen geschüttelt haben, als Zeichen, dass sie jetzt weiterziehen und diese Leute, die so ablehnend sind, einfach, ich sage jetzt mal, Gott überlassen. Ja. Vers 1, Kapitel 14. Es geschah aber in Ikonion, dass sie wieder in die Synagoge der Juden gingen und so predigten, dass eine große Menge Juden und Griechen gläubig wurde. Die Juden aber, die ungläubig blieben, stifteten Unruhe und hetzten die Heiden auf gegen die Brüder. Dennoch blieben sie eine lange Zeit dort und führten frei und lehrten frei und offen im Vertrauen auf den Herrn, der das Wort seiner Gnade bezeugte, und ließ Zeichen und Wunder geschehen durch ihre Hände. Die Menge in der Stadt aber spaltete sich. Die einen hielten es mit den Juden und die anderen mit den Aposteln. Als sich aber ein Sturm erhob bei den Heiden und Juden und ihren Oberen und sie misshandeln und mit Steinen nach ihnen werfen wollten, merkten sie es und entflohen in die Städte Lykaoniens, nach Lystra und Derbe und in deren Umgebung und predigten dort das Evangelium. Paulus und Barnabas bleiben auch in Ikonion bei ihrer grundsätzlichen Strategie der offenen Tür. Sie wissen, in Ikonion, es war keine Ministadt, war schon auch eine gute Größe von dieser Stadt für die damalige Zeit, war eine Synagoge. Und die Synagoge wartet auf den Messias, ganz grundsätzlich. Und die Synagoge kennt eben das Wort Gottes und verkündigt es. Und es ist selbstverständlich, wenn Gäste kommen, dann dürfen die in der Regel auch ein Grußwort sprechen. Und Paulus hat es auch immer aufgegriffen und Barnabas. Und sie haben ein etwas längeres Grußwort dann gesprochen. Ja. Aber das ist einfach diese Strategie. Ich gehe den Weg, wo ich weiß, dass eine offene Tür da ist. Nun, wir haben gesehen in Antiochia, die Tür war nicht sehr lange offen. Sie haben damit gerechnet, dass auch in Ikonion die Tür nicht so lange offen bleiben wird. Aber solange sie offen ist, gehe ich da durch und verkündige den Herrn Jesus. Es wurden eine Menge Juden und Griechen gläubig, weil sie so verkündigt haben. Sie predigten so, dass eine große Menge Juden und Griechen gläubig wurde. Predigen, das muss ich jetzt mir selbst sagen, ja, predigen muss zum Glauben an den Herrn Jesus führen. Wir sind also als Menschen, die das Wort Gottes verkündigen, auch in der Gemeinde, wir sind an das Wort Gottes gebunden. Wir können nicht einfach irgendwas daherschwätzen, irgendwelche eigenen Ideen und irgendeinen neuen Jesus entwickeln und erfinden. Ja, das steht uns nicht zu. Wir müssen das, was in der Schrift steht, verkündigen. Sonst sind wir falsch am Platz. Und nur dadurch wird unser Glaube gestärkt und werden wir auch zum Glauben überhaupt erst hingeführt an Jesus Christus. Manches Mal wissen wir vielleicht nicht, was kann ich jemand ganz neu, den ich zu Jesus führen möchte, was kann ich ihm wirklich sagen? Und ich habe euch da schon auch aus der Apostelgeschichte oder aus den Briefen mal ganz kurze Passagen genannt. Ich empfehle euch einfach, schreibt euch sowas auf. Ja. Wenn ich dir das jetzt sage, wirst du es morgen vergessen haben. Das würde mir genauso gehen. Ich empfehle es dir, schreib es dir auf, damit du es morgen noch hast. Was kannst du jemand sagen? Ganz kurz. Manchmal fällt es uns schwer, haben wir vielleicht auch nicht die Zeit, das ganze Evangelium auszubreiten. Aber was kannst du einem bekannten Freund sagen, wo eine offene Tür da ist? Für mich ist zum Beispiel Johannes Evangelium Kapitel 1, Vers 12. Allen Menschen aber, die Jesus aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Allen, die an seinen Namen glauben. Wenn du das allein einem Bekannten sagen kannst, dann hast du ihm schon den Weg zum Himmel gewiesen. Du brauchst ihm nur sagen, allen Menschen, die Jesus aufnahmen, du musst Jesus aufnehmen in dein Herz. Das ist schon der Kern des Evangeliums. Wenn das dein Bekannter mitnimmt und tut, dann wird der Heilige Geist bei ihm einziehen und wird ihn weiterführen. Natürlich wird er dann noch mehr erlernen und verstehen vom Evangelium. Aber es reicht, wenn jemand weiß, um gerettet zu werden, muss ich Jesus aufnehmen. Punkt. Als ich Jesus aufgenommen habe, als junger Mann mit 18 Jahren, habe ich, obwohl ich vorher, ich weiß nicht wie oft, in die Kirche gegangen bin und irgendwie, ich habe es einfach nicht gecheckt, um was es da geht. Ja? Ich habe natürlich gemeint, ich habe es gecheckt. Im Nachhinein muss ich feststellen, ich habe es überhaupt nicht gecheckt, was das Kreuz, was es mit diesem Jesus auf sich hat. Aber als ich Jesus einfach in mein Herz aufgenommen habe, da ist ein neues Leben begonnen. Und dann habe ich angefangen, mich wirklich zu interessieren, weil der Heilige Geist macht einen dann hungrig. Dann habe ich das Wort Gottes, die Bibel, aufgeschlagen und gelesen und da hat mich keiner mehr dazu ermuntern müssen. Mich hat keiner ermuntern müssen, komm doch in unser Treffen, in unseren Gottesdienst, ja, der aus 3 Leuten bestand damals. Ja. Da bin ich dann von alleine hingegangen. Das ist einfach das Wirken des Heiligen Geistes. Aber was sagst du jemand? Wie willst du jemand verkündigen? Schreib dir diese Stelle auf. Johannes 1,12. Einfach damit du Gewehr bei Fuß stehen kannst, wenn du eine offene Tür bei jemandem hast. Ich war jetzt die Tage vor so einer Situation gestanden. Da wird es einem dann ganz plötzlich wichtig, ob ein Mensch Jesus noch kennenlernt. Ich habe einen Anruf gekriegt vorletzte Woche, dass mein jüngster Bruder mit 59 Diagnose Endstadium sehr plötzlich gekriegt hat, Bauchspeicheldrüsenkrebs. Der kennt den Herrn nicht und hat auch mit dem Ganzen längst als Jugendlicher abgeschlossen. Wiederum verständlich aus, ja, so, der konnte eben dem Ganzen auch nicht abgewinnen und der hat dann einfach ehrlicherweise gesagt, da verabschiede ich mich und ist auch ausgetreten aus der katholischen Kirche damals. Aber dann wird es dir plötzlich wichtig, das Wichtigste wird dir dann plötzlich klar. Wird mein Bruder gerettet oder nicht? Ja. Dann geht es nicht mehr um irgendwelche Überlegungen. Und da, es geht wirklich, deswegen ist Jesus gekommen. Deswegen treffen wir uns Sonntag für Sonntag, damit wir immer wieder in unserem Glauben gestärkt werden und bis zum Ende unseren Weg durchhalten mit Jesus. Weil es geht um wirklich ums ewige Leben bei Jesus oder nicht bei Jesus. Das ist die letzte Entscheidung. Ich bin dann sowieso den Samstag dann hochgefahren, weil ich in meiner alten Heimat was zu erledigen hatte und habe meinen Bruder im Krankenhaus besucht, hatte mich auch vorbereitet, unter anderem diese Bibelstelle. Aber er war so schwach, dass ich mit ihm nicht einmal reden konnte. Ich konnte ihm nicht einmal diese Bibelstelle sagen. Ja. Ich hatte viele Jahre vorher, wir hatten praktisch keinen Kontakt, muss ich zu meiner Schande gestehen. Das Interesse gegenseitig war einfach nicht da, seit wir aufgewachsen sind als Kinder. Ja. Aber dann wird es dir plötzlich wichtig, was wirklich wichtig ist. Ich habe ihm die Bibel dort gelassen, konnte kein Wort dazu sagen, weil er war so schwach, der hat nur abgewunken. Und dann war ich auch nach 1-2 Minuten nicht mehr allein mit ihm, sodass ich auch von daher dann nicht mehr die Freiheit hatte. Aber ich war vorbereitet, ich hätte ihm diesen einen Vers, hätte ich ihm gesagt, diesen einen Vers. Weil ich weiß, das hätte schon ausgereicht, um ihm den Weg zu Jesus zumindest nochmal aufzuzeigen. Ein anderer Aspekt, den wir hier sehen, viele Juden und Griechen wurden gläubig an den Herrn Jesus durch die Verkündigung des Paulus und des Barnabas. Die haben dann, das sehen wir dann in einem der nächsten Kapitel, automatisch Gemeinde gegründet. Dann bist du Gemeinde. Wenn die, die an Jesus glauben, sind Gemeinde Jesu. Und die haben auch sofort begonnen, sich miteinander zu versammeln. Menschen, die gläubig werden an Jesus, die sind Gemeinde. Und Menschen, die nicht gläubig sind an Jesus, sind herzlich willkommen, aber sie sind noch nicht Gemeinde. Und du kannst nur aus Menschen, die ihr Leben Jesus gegeben haben, Gemeinde bauen und Gemeinde leben. Anders geht's nicht. Dann geht alles drunter und drüber und geht's auch schief. Und ein dritter Punkt, den wir hier sehen, es wurden Juden und Griechen gläubig. Und Juden und Griechen, die an Jesus gläubig werden, gehören in eine Gemeinde. Die haben nicht zwei Gemeinden gegründet, eine für Juden und eine für Griechen. Das Gemeindeverständnis am Anfang, ihr Lieben, war anders, als wir es heute haben. Im Blick auf die Einheit. Aber die Einheit in Christus, das ist schon entscheidend. Ja? Nicht mit jedem x-beliebigen kann man nicht Gemeinde bilden. Aber die, die an Jesus glauben, gehören eigentlich vor Ort zusammen. Aber wir haben andere Grenzen gezogen und es ist nicht so einfach, das sozusagen zu ändern. Ich will nur aufzeigen, dass am Anfang das Verständnis anders war. Und es letztlich jedenfalls gut wäre, wenn wir in diese Richtung uns bewegen könnten. Die, die an Jesus glauben, zusammenzubringen. Vers 2. Die Juden aber, die ungläubig blieben, stifteten Unruhe und hetzten die Heiden auf gegen die Brüder. Dennoch blieben sie eine lange Zeit dort und lehrten frei und offen im Vertrauen auf den Herrn, der das Wort seiner Gnade bezeugte und ließ Zeichen und Wunder geschehen durch ihre Hände. Die Menge in der Stadt aber spaltete sich. Die einen hielten es mit den Juden und die anderen mit den Aposteln. Als sich aber ein Sturm erhob bei den Heiden und Juden und ihren Oberen und sie misshandeln und mit Steinen nach ihnen werfen wollten, merkten sie es und entflohen in die Städte Lykaoniens und predigten dort das Evangelium. Da sind also welche da, die ungläubig bleiben. Mehr noch, die sich sagen, die ziehen uns Leute ab. Die gehen jetzt plötzlich dort bei diesem Jesus Aposteln in den Gottesdienst und nicht mehr bei uns in der Synagoge. Vielleicht sind sie ja zeitlang noch hingegangen, um weiter zu verkündigen, aber die echte Identität hat sich geändert. Ja. Und Widerstand gegen den Barnabas und den Paulus und Widerstand auch gegen jede neue Gemeindegründung, die, wenn sie eine gesunde Gemeindegründung ist, wenn Menschen zum Glauben kommen an Jesus, dann wirst du immer auch Widerstand erleben. Und ihr Lieben, der Widerstand, wenn wir in Jesus bleiben und vorwärts gehen miteinander und verkündigen, auch hier in Senden und an jedem Ort, wo Gemeinde ist, dieser Widerstand wird nicht aufhören. Ich sage das deswegen, weil das ist eine unangenehme Begleiterscheinung. Wir bemühen uns vielfach, das auch sozusagen von unserer Seite immer auch Frieden zu haben und das ist okay. Aber wir müssen einfach wissen, dass es immer Menschen geben wird, die dagegen stehen werden und die Remi-Demi machen, wenn es ihnen zu viel wird. Ja. Und sie bringen dann auch keine Argumente, sondern das sind dann immer nur so Floskeln und ja, letztlich unhaltbare Vorwürfe. Das ist seit 2000 Jahren, hat sich das nicht geändert. Und besonders tritt es auf, wenn evangelisiert wird, wenn du verkündigst, im persönlichen wie auch im größeren Stil, dann wird von außen Widerstand auch kommen. Das ist einfach so. Weil irgendwo für bestehende Machtverhältnisse sozusagen daran gerüttelt wird. Ja. Es werden Menschen sozusagen, wechseln die Seiten, gehen woanders hin in Gottesdienst und die bisherigen Menschen, die da sozusagen dann die Leitung hatten, die sind dann sauer. Ja, weil das ist auch immer ein gewisser Machtverlust. Als in den Anfängen, wo ich gläubig geworden bin, sind viele junge Leute in dem Zusammenhang gläubig geworden, weil ich hatte einen Freund, durch den ich zum Glauben kam, der war sehr evangelistisch angelegt und begabt. Und ein gläubiger katholischer Kaplan hat uns da auch noch, sage ich mal, ein bisschen die Hand drüber gehalten und geschützt. Wir waren sehr jung, ich war 18. Mein Freund war vielleicht 20, also wir waren noch nicht so sehr selbstständig. Ja. Aber es sind viele junge Leute, so im Alter zwischen 13, 14 bis 18. Wenn manche ein bisschen über 20 waren, dann waren sie alt, aus unserer Perspektive, ja. Und sind zum Glauben gekommen, haben angefangen, sich in kleinen Kreisen zu treffen dort und zum Schluss auch in einem gemeinsamen Kreis. Daraus hat sich so sukzessive dann Gemeinde entwickelt. Ich war da schon dann als junger Mann ziemlich bald Pastor, habe Verantwortung getragen und habe viele Widerstände erlebt. Wenn ich heute einen Tremor habe, dann weiß ich durchaus, warum das so sein ist. Ja. Wenn du 40 Jahre lang ernsthaft in Leitung bist und Verantwortung und wenn du Dinge erlebt hast wie ich, dann können solche Dinge ausbrechen. Ja. In dem Dekanat, in dem ich da letztlich Gemeinde gegründet habe, mit anderen zusammen, da ist auf den katholischen Kanzeln gegen mich gesprochen worden. Ja. Das musst du erst mal alles verkraften. Ja. Oder in unser Treffen, in unseren Gottesdienst, wenn du so willst, mit den 40 jungen Leuten, 50 jungen Leuten, je nachdem, war noch nicht so ganz fest strukturiert, aber ich war verantwortlich für den ganzen jungen, gärenden Haufen. Ja. Ist einfach ein katholischer Pater reingekommen, der war Leiter der katholisch-charismatischen Gemeindeerneuerung in der Diözese dort. Aber der ist einfach reingekommen, hat gemeint, er übernimmt jetzt die Leitung dort. Der hat mit dem Ganzen nichts zu tun gehabt, aber es war für ihn selbstverständlich, da reinzugehen, sich hinzusetzen und anzufangen, die Leute zu lehren und anzusprechen. Das ist, versteht ihr, das ist Selbstverständnis. Ja? Ich bin's und das musst du alles erstmal verkraften. Ja? Aber das sind auch Widerstände. Die bilden sich in verschiedenster Weise, aber das sind die Widerstände von außen. Gegen Gemeinde und gegen den Glauben an Jesus. Aber es heißt hier sehr schön, dennoch blieben sie eine lange Zeit dort und lehrten frei und offen im Vertrauen auf den Herrn, der das Wort seiner Gnade bezeugte und ließ Zeichen und Wunder geschehen durch ihre Hände. Diese Einstellung dennoch, die brauchen wir. Die brauchen wir alle als Christen, weil wir haben alle unsere Anfechtungen, sei es von außen oder sei es von innen. Dennoch bleibe ich am Herrn. Dennoch gehe ich vorwärts. Ja. Dennoch werde ich in meiner Familie Jesus weiter verkündigen. Christus Christsein hat auch etwas mit zu tun und dazu macht uns der Heilige Geist fähig. Wir bekommen einen gewissen Pioniergeist. Der Heilige Geist ist auch ein Pioniergeist. Bitte? Dankeschön. Er geht mit uns vorwärts. Er will, dass Jesus weiter verkündigt wird allen Menschen. Wobei du nicht allen Menschen verkündigen wirst und musst, aber er hat für dich die Menschen, wo du eine offene Tür hast. Wir haben einen Auftrag und wir wollen frei und offen den Herrn Jesus lehren und verkündigen. In der Gemeinde, aber auch dort, wo wir stehen, im Alltag, wollen wir ihn verkündigen, wo wir verkündigen können. Der Herr bezeugte und er wirkte, das heißt es so, der Herr wird nie aufhören zu wirken. Wenn wir sein Wort aussprechen, wird der Herr sich dahinter stellen und dazu stellen und er wird wirken, auch dort, wo du das noch nicht siehst. Das ist das allerschönste Wissen in der Verkündigung, dass ich weiß, er wird sein Wort und seinen Namen immer bezeugen und bestätigen. Immer. Ja. Das heißt nicht, dass jeder dann zum Glauben kommt, aber er wird an jedem Menschen mit dem Wort wirken. Die einen werden ihr Herz auftun und die anderen werden es nicht auftun. An Jesus scheiden sich eben die Geister. Ja, das ist so. Es sind Zeichen und Wunder durch ihre Hände geschehen. Ihre, das bezieht sich auf die Verkündiger dort, die Apostel Barnabas und Paulus. Es ist einfach so, in der Erstverkündigung, also da, wo zum ersten Mal verkündigt wird, bezeugt der Herr, ich sage jetzt mal einfach ein bisschen leichtsinnig, aber bezeugt er häufiger durch Zeichen und Wunder, einfach um den Menschen eine Chance zu geben, zu sehen, dass er der allmächtige und lebendige Gott ist. Aber der Herr hat nicht aufgehört, auch in seiner Gemeinde Zeichen und Wunder zu wirken. Auch wenn wir es nicht so sehr erleben, müssen wir mal ehrlich gestehen, aber meine Beobachtung ist seit 40 Jahren, auch dort, wo es groß verkündigt wird, Zeichen und Wunder und bla bla bla, geschieht auch nicht mehr und nicht weniger. Ja. Leider. Ja. Ich wünsche mir da mehr und ich glaube auch, dass es mehr gibt. Ich möchte es jetzt nicht so einfach als Floskel sagen, sondern der Herr hat durch seinen Heiligen Geist die Gaben des Geistes in seine Gemeinde gegeben. Und es heißt ganz ausdrücklich, lehrt uns der Apostel Paulus in 1. Korinther 12, Gaben der Heilung und Gaben des einfach Wunder zu tun. Ich glaube, dass wo ich sagen kann, lasst uns einfach viel auf Gott hören, wo er uns anstupst, dass wir für jemanden zum Beispiel wirklich um Heilung beten. Du musst ja niemandem versprechen, dass er jetzt geheilt wird. Aber ich glaube, wir dürfen Gott jederzeit darum bitten, dass jemand geheilt wird. Außer Gott gibt dir so einen Glauben durch sein Wort innerlich, dass du es sprechen kannst, sei geheilt im Namen Jesu, dann wird es auch geschehen. Echter Glaube wird immer zu dem führen, zu dem er geschenkt worden ist. Aber ich möchte einfach ermuntern, dass wir mehr einander dienen im Gebet füreinander, auch für Heilung und auch für Wunder. Ja, sie sind dann entflohen, nachdem der Widerstand so stark geworden ist, in die Städte Lykaonien sind sie weitergezogen, ja, nach Lystra und Derbe. Und predigten dort das Evangelium. Ähnlich wie in Antiochia zuvor ist die Tür einfach irgendwann zu. Das kann uns auch in unserem persönlichen Bemühen um Menschen genauso geschehen, dass du einfach, also mein Bruder, von dem ich gerade erzählt habe, der war nicht sehr eine sichtbare, offene Tür mir gegenüber die letzten Jahrzehnte. Ja, das kann ich schon sagen. Dennoch habe ich jetzt in dieser Situation mir gedacht, wenn es möglich ist, bringe ich ihm das Wort Gottes mit. Es hat sich nicht ergeben. Vielleicht ergibt es sich noch. Viel Zeit bleibt sie hier nicht mehr. Das ist einfach medizinisch klar. Aber wenn eine Tür zugeht, dann müssen wir da auch nicht an dieser Tür ewig anklopfen. Das möchte ich euch auch zur Entspannung einfach sagen. Ja. Vielleicht gibt es dann die Situation, ja, wie bei meinem Bruder, wo sich etwas ändern kann durch so eine schlimme Diagnose oder ähnliche Situationen. Menschen wie du und ich, wenn wir den Herrn ablehnen, können durch schwere Ereignisse oft dann erschüttert werden. Manchmal braucht es das, dass man am Ende am Kreuz hängt, so wie der Schächer, ja, und nur noch in letzter Minute ins Paradies mit hineingeschleppt wird. Aber immerhin, dann ist man gerettet. Ja. Frucht hat man nicht gebracht für das Reich Gottes. Da wird man leer ausgehen. Ja. Zur Ehre des Herrn haben wir keine Frucht angebracht, aber Gott sei Dank gerettet. Ja. Das ist mal das Wichtigste. Damit möchte ich einfach abschließen. Wenn für dich was hängen bleibt, suche nach offenen Türen. Sag, Herr, wo ist eine offene Tür? Welcher Mensch in meiner Umgebung legst du mir auf den Weg? Und zum Zweiten, wenn du ihm was mitgeben willst, Johannes 1,12. Allen aber, die ihn aufnahmen. Allen aber, die Jesus aufnahmen. Denen gab er Macht oder das Recht, Kinder Gottes zu werden. Herr Jesus, wir danken dir, dass du nie aufhören wirst zu wirken, dein Wort auch zu bestätigen, wenn wir es verkündigen. Danke, dass deine Liebe für uns auch bis zum letzten Atemzug gilt, auch für Menschen in unserer Umgebung. Mach du uns voller Liebe und auch wachsam, dass wir Menschen gute Wegweiser zum Heil sind, Herr. Amen.